Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin heute wirklich ein Gast hier. Ich komme so alle 3 Jahre so ungefähr hier in die Gemeinde zum Predigen und freue mich auf. Wir haben heute Morgen haben wir darüber gesprochen, Andreas und ich. War 3 Jahre her, fast 3 Jahre, wo ich zuletzt hier gewesen bin. Mein Name ist Christian Kleinloh oder Chris, wie auch immer. Ich bin der Pastor der Calvary Chapel Heidelberg, die ja im damaligen Büro Beißel jetzt ist. Und wir haben eigentlich vielen, ist das vielleicht gar nicht so unbedingt bewusst, aber wir als Gemeinden haben eigentlich sehr viel immer miteinander, weil ich hatte sehr viel Kontakt mit Fritz damals, sehr viel uns getroffen und geredet und gebetet, gemeinsam auch mit Andreas. Und immer schön hier zu sein, schön hier zu sein. Und dann noch so ein besonderer Moment, der Taufe. Unsere Taufen, die gehen nur im Sommer, wir taufen am Neckar, weil wir haben nicht so ein schönes Becken. Ist aber immer kalt, da muss man immer die Nase zuhalten, wenn man unter das Wasser geht, das Wasser nicht so sauber ist. Aber anderes Thema. Ja, aber wie wichtig dieser Doppelpunkt, aus dem Wasser rauszukommen und zu wissen, jetzt stehe ich in dieser neuen Identität, die Christus mir gegeben hat, diese neue Identität, ja, wie Epheser, wo es in Epheser 1, 3 bis 6 von spricht, dieses angenommen in den Geliebten, gewollt, Christus hat mich gewollt, Gott hat mich gewollt. Wunderbare Verse, die ganz klar bezeichnen, wir sind gemäß der Schrift in unserer Identität nicht mehr Sünder ab diesem Zeitpunkt, wo wir angenommen haben, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern wir haben eine neue Identität, angenommen in dem Geliebten, Kinder Gottes, sein Eigentum, die er gewollt hat. Lest euch die Verse mal durch, ganz, ganz, ganz tolle Verse. Es ist immer spannend, so ein bisschen eingeladen zu sein als Gast, weil man nicht so ganz so weiß, was ist dran, was passt. Ich bin auch selten oder ganz selten ist es so bei mir, dass ich so Konservenpredigten raushole für Gastsachen, sondern versuche echt immer neu zu beten. Herr, was hast du? Was hast du für diese Gemeinde? Was hast du für diese Menschen, die ich gar nicht kenne? Die meisten von euch kenne ich nicht. Ihr kennt mich auch nicht persönlich. Aber was hat der Herr für euch heute Morgen? Und ich habe lange gebetet und bin dann doch bei einem Thema gewesen, was wir vor kurzem bei uns in der Gemeinde hatten, weil es ein Thema ist, was für uns alle so, so wichtig ist. Und das ist das Thema Gebet. Wir wollen uns heute Gebet anschauen. Und wir lesen dazu, wer eine Bibel dabei hat, immer gut eine Bibel dabei zu haben. Lukas Kapitel 18, wir lesen da die ersten 8 Verse und wir haben bei uns in der Gemeinde so die Tradition, dass wir aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen und ich bitte auch, soweit das möglich ist, einfach in Ehrfurcht vor Gottes Wort zu uns erheben. Lukas Kapitel 18, Verse 1 bis 8. Und er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Herr, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir dafür, dass wir hier stehen dürfen und diesen Gottesdienst feiern dürfen in Freiheit, ohne Angst, Herr. Ja, und wenn wir so ein Lied singen von jemandem, der dieses Lied geschrieben hat und direkt nachdem er dich kennengelernt hat und ein paar Wochen später zusehen musste, wie seine Frau, wie seine Kinder vor seinen Augen umgebracht wurden, weil er zu dir stand. Weil er dieses Lied als Antwort gesungen hat auf die Frage, ob er abschwört. Und wie er dann selbst sein Leben verloren hat, weil er mit dir gehen will. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns in unserer Freiheit, in unserem Luxus, in unserer Bequemlichkeit, Herr, dass du uns herausrufst, unsere Leben zu leben als Leben, die es würdig sind, dein genannt zu werden. Herr, danke, dass du zu uns sprechen willst. Und Herr, du kennst jeden einzelnen dieser kostbaren Menschen hier heute Morgen. Und Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist dieses Wunder tust und zu jedem sprichst, Herr. Rede du. Wir haben dich lieb, Herr. Amen. Sie können sich setzen. Ihr könnt euch setzen. Heute geht es, wie gesagt, um Gebet. Darum, wie wir beten, was wir über das Gebet glauben und warum beten wir überhaupt. Und Jesus fängt hier an, er erzählt ein Gleichnis seinen Jüngern. Ja, und er sagt ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allezeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Sein Ziel, das sagt uns Vers 1, verrät uns direkt, wo es Jesus drum ging. Seinen Jüngern, aber auch uns zu sagen, wie wichtig Gebet ist, allezeit zu beten und nicht nachlässig, kommt darauf an, welche Übersetzung man hat, mutlos zu werden oder aufzugeben, in die Versuchung zu kommen, aufzugeben beim Beten. Und wenn man sich so drüber nachdenkt, ich weiß nicht, ob hier eben irgendjemand sitzt und der sagt, ja, eigentlich, mein Gebetsleben ist ganz gut. Ich bete genug, alles im grünen Bereich. Wir müssen doch, wenn wir drüber nachdenken, mutlos zu werden beim Beten. Wenn Jesus uns dazu auffordert, nicht nachlässig zu werden, durchzuhalten, dann müssen wir uns doch erst mal fragen, beten wir denn überhaupt? Wie viel beten wir eigentlich? Kommen wir jemals in die Situation, dass wir versucht sind, überhaupt aufzugeben? Kommen wir überhaupt so weit? Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Gott? Reden mit ihm. Bringen ihm unsere Anliegen. Jesu Ziel ist, dass wir beständig beten, dass wir ein Gebetsleben haben, was davon geprägt ist, nicht aufzugeben. Und Jesus bringt hier ein Beispiel, dieses Gleichnis ist ein Negativbeispiel. So viele hat er nicht in die Richtung, meistens sagt er, das Reich Gottes ist wie, und dann kommt ein Gleichnis, was genau beschreibt, worum es geht, als Bild. Und hier ist es ein Negativbild. Er stellt einen Richter dar, der hart ist, der ein hartes Herz hat. Und diese Witwe kommt zu ihm, unablässig ist hier, unaufhörlich ist das Wort, was hier verwandt wird. Und er ist genervt. Und weil er nicht länger genervt sein will von dieser Witwe, gibt er ihr Recht. Und Vers 7 macht dann diesen Kontrast. Gott aber, Vers 7, Gott ist anders. Er ist nicht wie dieser Richter. Er ist nicht wie dieser ungerechte Richter, weil er uns liebt, weil er uns erhören will. Aber die Frage geht nicht hier, das Zentrum ist nicht hier, der Fokus ist nicht hier auf dem Richter, sondern der Fokus ist auf der Witwe, um die geht es, die vor Gott kommt und immer wieder betet, immer wieder zu dem Richter kommt. Sind wir das? Und Jesus macht hier was ganz Spannendes in Vers 8, der letzte Satz, er bringt unser Gebetsleben. Unsere Ausdauer, unsere Intensität unseres Gebetes bringt er in eine direkte Abhängigkeit, in eine direkte Verbindung mit Glauben. Denn wenn der Sohn des Menschen kommt, Wird er auch den Glauben finden auf Erden, ist die Frage. Das fragt Jesus. Wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden auf Erden? Alles, wo es darum geht, dass ein Ziel ist, dass wir nicht nachlässig werden im Gebet, dass wir dranbleiben. Und es macht total Sinn. Es macht absolut Sinn. Wenn in unserem Haus zu Hause was kaputt geht, ja, wir haben zwei Töchter, passiert das manchmal, mit Söhnen passiert es öfter, die haben wir nicht, aber habe ich mir sagen lassen. Wir haben zwei Töchter zu Hause und wenn bei uns im Haus was kaputt geht, dann kommen sie zu mir. Nein, sie kommen nicht zur Mama. Mama hat viele Gaben, aber nicht die Gabe des Reparierens. Okay? Meine Töchter kommen zu mir und sagen, Daddy, kannst du das reparieren? Daddy, das ist mir leider kaputt gegangen. Ja, was ist passiert? Das und das. Okay. Kannst du das wieder ganz machen? Warum kommen die zu mir? Sie kommen nicht zu Mama, sie kommen zu mir. Weil sie wissen, dass ich das reparieren kann und weil ich in der Vergangenheit schon repariert habe. Ja, es gibt auch Dinge, die ich nicht reparieren kann. Aber sie haben das gesehen, sie haben es erlebt. Sie kennen mich, sie kennen meine Begabungen. Sie kennen, was ich kann. Kennen wir Gott genug, um ihn unsere Schwierigkeiten zu bringen? Oder sind wir viel schneller mit der Mama am Telefon? Oder mit der Freundin? Oder vielleicht auch dem Gebetspartner? Nicht, überhaupt gar nicht falsch. Aber sind das unsere ersten Ansprechpersonen, wenn Schwierigkeiten kommen, oder ist es der Herr? Weil das zeigt uns, wo unser Glauben steht. Das zeigt uns, wie sehr wir glauben, dass Gott kann. Und dass es wahr ist, was er über sich sagt. Weißt du von seiner Güte, seinem Wohlwollen dir gegenüber? Und kommst du deswegen zu ihm, wenn dein Sohn, deine Tochter einen Weg geht, den du nicht nachvollziehen kannst? Oder wenn auf der Arbeit alles wild läuft und verrückt läuft und du den Eindruck hast, ich gehe in Feindesland jeden Morgen, wenn ich aufstehen muss? Weißt du von dem Wohlwollen, von der Güte, die Gott für dich hat, weißt du davon? Und kommst du deswegen zu ihm? Rufen wir zu ihm, kommen wir zu ihm, wie es hier der Text sagt, Tag und Nacht, unaufhörlich, kommen wir zu ihm. In Kolosser finden wir Paulus, der betet für eine Gruppe von Menschen, die er noch nie vorher gesehen hat. Und er beschreibt das ganz, ganz spannend. Kolosser 2, Verse 1 bis 3 hier an der Wand. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ich will den Fokus legen auf diese erste Zeile. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Dass es hier um Gebet geht, ist ja klar. Paulus ist ja nicht da. Und der griechische Begriff, den Paulus hier verwendet für dieses Wort Kampf, Agon, wörtlich übersetzt bedeutet das die Qualen. Leute, ich will, dass ihr wisst, welche Qualen ich durchlebe, in welchem Kampf ich stehe für euch auf meinen Knien vor Gott. Damit ihr Christus kennenlernt, damit ihr zusammengeschlossen seid in Liebe und so weiter, geht dann im Text weiter. Aber Paulus beschreibt hier einen geistlichen Kampf, einen richtig geistlichen Kampf, den er ringt unter Tränen, in Qualen, für Menschen, die er zuvor noch nie gesehen hat. Noch nie gesehen hat. Weil er wusste, das war das Einzige, was er tun konnte, damals, als er den Kolosserbrief geschrieben hat, war im Knast. In Rom, im Gefängnis. Wisst ihr, Paulus saß nicht am Strand in Italien, ja, mit einem Latte in der Hand und ganz gechillt und, ach ja, segne die Kolosser einfach. Du bist so gut und kann ich einen zweiten haben? Noch ein Latte, das wäre super. Paulus ist auf seinen Knien, er steht in einem geistlichen Kampf und er hat diesen geistlichen Kampf angenommen. Und er hatte deswegen, weil er in diesen Kampf hineingetreten ist, für die, obwohl er sie noch nie gesehen hat, hat er diese unglaubliche Liebe. Wenn ihr den Kolosserbrief lest, dann seht ihr, welche Liebe Paulus hatte für diese Menschen. Und er konnte diese Liebe haben, weil er für sie gerungen hat. Weil er in einem Kampf stand, weil er in einem Kampf stand, wo er gesagt hat, ich will für euch ringen. Leute, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind, wissen wir, wovon Paulus hier spricht? Da sollten wir hinkommen als Kinder Gottes, die mit ganzem Herzen beten. Diese Frau hier im Text, die betet unaufhörlich und bringt ihr Anliegen vor den Richter. Das ist das, was Jesu Ziel ist, dass wir so beten. In den geistlichen Kampf hineintreten. Und für wie lange? Daniel 10 ist eine ganz spannende eine Situation. Daniel ist da, der hat was erkannt und er bittet um eine Antwort. Der hat Fragen, der weiß nicht, wie es weitergeht. Und er bittet um eine Antwort und er sagt, Gott, gib mir eine Antwort. Und als er anfängt zu beten, erlaubt uns Gott, ganz spannend da in Daniel Kapitel 10, einen Einblick in die geistlichen Welten. Ist nicht oft in der Schrift, dass Gott das tut, aber da tut er es. Und da sehen wir, dass in dem Zeitpunkt, wo Daniel anfängt zu beten, dass ein Engel, ein Botschafter losgeschickt wird, um Daniel die Antwort zu bringen. Und Daniel betet und er betet. Aber wir sehen da in diesem Text, dass dieser Botschafter, der geschickt worden ist, um diese Antwort zu bringen, aufgehalten wird von einer dämonischen Macht. Prinz von Persien wird er bezeichnet. Und er kommt nicht durch und für 21 Tage kommt dieser Engel nicht durch. Michael, der Erzengel, kommt dann und hilft ihm, diese dämonische Macht zu besiegen. 21 Tage dauert das. Stellt euch Daniel vor. Er betet einen Tag. Und wir wissen, Daniel war ein Beter. 2 Tage, 3 Tage. Herr, es wird Zeit. Hallo. 7 Tage. Wow, 1 Woche. Respekt, Daniel. Für eine Sache wirklich darum gerungen. Und das neben deinem Beruf. Du bist wirklich auf deinen Knien. Sobald du kannst, betest du. Wow. Und du hast keine Antwort. Du hörst nichts von Gott. Gar nichts. Zero. Absolut nichts. Und weil Daniel durchhält für 21 Tage, wird er Teil von diesem Kampf, der stattfindet in den geistlichen Welten. Es geschieht etwas in der geistlichen Welt, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen zu ringen. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst, wenn wir in diese geistlichen Kämpfe des Gebets hineintreten? Wisst ihr, auch Jesus hat so ein Gebetsleben, dass die Jünger, die 12, die um ihn waren, teilweise waren es auch mehr, aber speziell die 12, die bitten ihn um eine einzige Sache in der ganzen Zeit, die mit Jesus zusammen sind. Also wenn ich mit Jesus zusammen gewesen wäre, damals hätte ich ihn wahrscheinlich darum gebeten, dass er mir diesen Trick zeigt mit diesem Dinar in dem Fisch, mit dem man die Steuern zahlen kann. Ja? Ja, wie ging das nochmal? Erzähl mal, was muss ich sagen? Welche Formel, damit der Fisch diesen Dinar im Mund hat, damit ich meine Steuern zahlen kann? Oh, wäre unglaublich entspannt. Die Jünger bitten Jesus nur eine einzige Sache, die sie wollen, dass er sie lehrt, dass er ihnen beibringt. Und das ist Lukas 11, Vers 1. Lehre uns zu beten. Lehre uns zu beten. Leute, ich wünsche mir so sehr für uns, die wir uns Nachfolger Jesu Christi nennen, dass wir da hinkommen und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wovon der heute Morgen am Sonntag da gesprochen hat. Aber ich will, Geist Gottes, dass du mich lehrst zu beten. Dass ich verstehe, was das bedeutet, in der Qual, in einem Kampf zu stehen, im Gebet vor dir. Wisst ihr was? Das Erste, was die Jünger getan haben, als Jesus weg war, sie haben sich getroffen zum Beten. Vor ein paar Wochen war ich in diesem Obersaal drin, der mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieser Obersaal gewesen ist. Wo die Jünger gebetet haben. Und dann haben sie weitergebetet und weitergebetet. Leute, ist uns bewusst, dass die Gemeinde Gottes nicht entstanden ist durch ein super ausgeklügeltes Programm mit wie machen wir am besten Werbung, wo, was sind die besten Slogans, wie kriegen wir den besten Redner, wie kriegen wir die Leute her, damit Gemeinde Gottes entsteht. Wisst ihr, wie Gemeinde Gottes entstanden ist? Aus einem Gebetstreffen. Und wir verrennen uns manchmal als Christen, wir wissen das, gerade uns in Deutschland Programme helfen und ja, viel auch schreiben und Gremien, das ist alles wichtig. Also, Leute, ich sag gar nicht, dass das schlecht ist. Darum geht's nicht. Aber wenn wir sehen wollen, dass geistlich etwas geschieht, dann ist es nicht, weil wir so super Programme haben, sondern weil wir uns auf unseren Knien sitzen und den Herrn anflehen. Es gibt eine Redensart in Gemeinden, die hört sich ungefähr so an. Gebet verändert uns. Wenn wir beten, dann verändert das uns. Aber nicht irgendwas anderes. Nicht wirklich irgendwas anderes. Und ganz sicher auch gar nicht Gottes Plan, weil Gott hat ja so einen festen Plan und so weiter. Da gar nicht. Also Gebet ist, wir müssen beten, damit das uns verändert. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Denn Gott hat ja alles vorherbestimmt. Ist richtig, ist vollkommen biblisch. Aber es gibt eine weitere Wahrheit, die wir begreifen müssen, wenn es um Gebet geht. Da gibt es eine Situation, die das ganz, ganz deutlich macht. Wenn die Bibel dabei hat, kann aufschlagen. 2. Mose Kapitel 32. Das ist die Situation, wo Mose auf den Berg geht und Gott ihm die 10 Gebote gibt. Ganz, ganz spannende Situation. Wenn die Bibel dabei hat, lass uns das gemeinsam lesen. Lass uns wieder aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Ist auch gut, dann wacht man ein bisschen auf. 2. Mose Kapitel 32, wir lesen die Verse 7 bis 14. Und da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Die sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt, damit ich sie so verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast. Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will eure Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, euren Samen zu geben, sollte ewiglich besitzen. Vers 14, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hat. Ihr könnt euch setzen. Was passiert hier? Das Volk hat keine Lust mehr auf Mose zu warten. 40 Tage, 30 Tage, dazu lang. Also kommen sie zu Aaron und sagen, Aaron, schaff uns einen Gott. Das ist eine ganze Story davor, ist ein bisschen verrückt. Aaron versucht mit allen möglichen Wegen da rauszukommen und doch macht das am Ende. Und als Gott Mose die 10 Gebote gibt, die Basis für den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, fangen sie an, dieses goldene Kalb anzubeten. Und wer sich ein bisschen mit dem Text auseinandersetzt, der wird feststellen, hier ging es um alle möglichen heidnischen Formen der Anbetung. Sexuelle Unreinheit war alles Teil von dieser Anbetung von diesem Kalb. Und dann schickt Gott Mose zurück zu seinem Volk. Und Vers 7, schaut euch, hört mal genau zu. Sagt der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, das hat Unrecht angerichtet. Seht ihr, was Gott hier schon getan hat mit dem Volk Israel? Er sagt nicht mehr, das ist mein Volk. Er sagt, Mose, das ist dein Volk, das du. An diesem Moment hat Gott sein Volk Israel enterbt. das ist nicht mehr mein Volk. Ich bin ihnen nicht mehr verpflichtet. Und er gibt auch die Begründung. Sie sind abgewichen. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht. Sie beten das an, sie opfern es. Mose, geh aus dem Weg. Ich mache sie alle platt und mache aus dir eine Ersatznation. Vers 11, Mose aber fleht zu dem Herrn. Und Mose macht was ganz Spannendes. Er dreht den Spieß um. Und er sagt, stopp Gott, stopp. Gott, es ist dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast. Du hast sie erwählt. Hätte Gott das Recht gehabt, dieses Volk dem Erdboden gleich zu machen? Absolut. Absolut. Außer Frage. Aber weil Mose bittet, weil er Gott fleht, reut Gott das Unheil, was er gedachte, über das Volk zu bringen, heißt es in Vers 14. Ich weiß, jetzt sitzen einige von uns hier und das ist uns ganz unangenehm, weil wir haben so ein bisschen ein Problem damit. Einige sind vielleicht so ein bisschen, Gott ändert sich doch nicht. Gott ändert doch nicht seine Meinung, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, außerdem steht ja, Jakobus 1, Vers 17, bei Gott ist weder eine Veränderung vom Schatten. Gott verändert sich auf gar keinen Fall. Was erzählst du uns hier? Und außerdem kann, wie 4. Mose 23 sagt, und 1. Samuel 15, 29, Malachi 3, Vers 6, Gott kann doch gar nicht bereuen wie ein Mensch. Gott kann doch nichts reuen, wie es ein Menschen reuen kann. Was sagst du uns denn? Was erzählst du uns denn? Das steht ja total im Gegensatz zu diesem, das ganz eindeutig in diesen Versen heißt, dass Gott nicht reuen kann oder nicht etwas bereuen kann wie ein Mensch. Und das ist absolut wahr. Gott kann nicht bereuen, wie ein Mensch etwas bereut. Denn für uns Menschen gibt es eigentlich nur zwei Gründe, warum wir etwas bereuen. Eine Entscheidung, die wir getroffen haben, bereuen. Der erste Grund ist, wir hatten nicht alle Informationen, als wir die Entscheidung getroffen haben. Dann sind wir den Weg gegangen, dann haben wir mehr Informationen bekommen und dann, Mist, ich hätte eine ganz andere Entscheidung getroffen. Ich bereue die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich zu wenig Informationen hatte, die ich aber jetzt habe. Der zweite Grund, warum wir etwas bereuen, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, weil wir schlichtweg einen Fehler gemacht haben. Dumm, hätte ich so nicht machen sollen. Gott kann nicht bereuen wie ein Mensch. Gott fehlen weder Informationen, noch macht Gott Fehler. Gott kann nicht bereuen wie ein Mensch. Aber Gott kann. Etwas kann Gott reuen. Und das ist, was wir hier sehen in diesem Text. Und es gibt ganz viele Texte, die davon sprechen. Die Verse, die ich eben zitiert habe, sprechen alle von solchen Situationen, wo explizit drinsteht, dass Gott etwas reut. Warum? Warum würde Gott etwas reuen? Warum würde Gott den Weg verändern, den er eingeschlagen hat? Wisst ihr warum? Und das ist jedes Mal, wenn es darum geht, wenn es das beschreibt, dass Gott etwas reut. Wenn es ein Weg ist, der Gottes Bestrafung bringen würde, der Gottes Gericht bringen würde. Und Gott aufgrund seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit sagt, ich will nicht da weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Aufgrund seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Ja, Gott verändert seine Wege. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz schwieriges Konzept für einige von uns. Aber wir sehen das. Hier, einfach nur ein paar Bibelstellen. Schreibt euch die auf. 2. Samuel 24, Vers 16. Psalm 106, Vers 45. Jeremia 18, Vers 8. Oder Kapitel 26, Verse 13 und 19. Joel 2, Vers 13. Und Jona 3, Vers 10. Das sind alles Verse, die davon sprechen, dass Gott es reut, dass er seinen Weg verändert. Immer aufgrund von seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Wenn es um Gericht geht. Und hier sehen wir in 2. Mose, dass Mose Gott anruft und sagt, du bist doch der Gnädige. Hey, bring das nicht, tu das nicht mit diesem Volk, was du erwählt hast. Und weil Gott Mose anfleht, hat sich die Geschichte verändert, hat sich der Weg mit seiner Nation hat sich verändert. Leute, ist uns das bewusst? Weil Mose eintritt für das Volk. Und Gott sucht nach solchen Menschen wie Mose. Hesekiel 22, Verse 29 bis 31, da spricht Gott, das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen. Und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie auf, rieb sie auf im Feuer meines Grimms. Und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht der Herr, spricht Gott, der Herr. Seht ihr, was hier steht? Seht ihr, was Gott sagt? Stehen wir für jemanden anderes in dem Riss? Flehen wir zu dem Herrn inständig, beständig, ohne den Mut zu verlieren, wie diese Witwe? Für unsere Kollegen, für unsere Nachbarn, für die, die wir... Ist das etwas, was wir tun? Leute, es ist unsere Aufgabe. Gemäß der Schrift sind wir ein priesterliches Geschlecht. Die Aufgabe des Priesters ist, für andere Menschen einzustehen. Im Gebet. 1. Petrus 2, Vers 9, Hesekiel 13, Vers 5 spricht davon, dass das unsere Aufgabe ist als wiedergeborene Christen, dass wir für andere einstehen im Gebet. Flehen wir zu Gott für unsere Verwandten, für unsere Gemeinde, für unser Land? Bitten wir Gott, dass er uns die nächste Arbeitsstelle zeigt oder vertrauen wir auf unsere gute Bewerbung, auf unsere gute Beratung? Leute, ich will euch ein Bild geben. Ich will euch ein Bild geben. Das habe ich geklaut von Francis Chan, sage ich direkt vorweg. Aber es ist ein Bild, was ganz stark ist. Stellt euch vor, ich könnte das, ich kann es nicht, aber stellt euch vor, ich könnte das. Ich würde zu dir kommen und sagen, pass auf, du kriegst von mir jeden Tag 1440 Euro. Gebe ich dir. Jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Aber ich würde gerne, dass du mir, wenn ich dir das jeden Tag gebe, dass du mir 2% zurückgibst. 30 Euro. 30 Euro pro Tag. Wäre das ein Deal? Ich glaube, alle von uns würden sagen, hört sich ziemlich gut an. Mach mal. In Ordnung. Sind wir dabei. Wisst ihr was? Das tut Gott mit uns. Jeden einzelnen Tag. Er gibt uns 1440 Minuten jeden einzelnen Tag. Und wir schaffen es nicht, ihm 2% zurückzugeben. 30 Minuten. In den Riss zu treten für unsere Familie, die Jesus noch nicht kennt. Wo wir auf unseren Knien ringen. Leute, wir nennen uns Christen, wir nennen uns Nachfolger, aber wir hören so wenig von dem, was Gott uns sagt, oder? Ich sage das genauso zu mir wie zu euch. Wie sehr sind wir auf unseren Knien? Wie sehr ringen wir? Wie sehr sind unsere Hauskreise davon geprägt, dass wir beten? Dass wir beten? Beten wir für unsere Gemeinde? Beten wir für die Dienste, in denen wir involviert sind? Oder treffen wir uns einfach nur, um gut zu organisieren? Beten wir für unsere Gemeindeleitung? Mit so einer Last, die Paulus hatte für die Kolosser? Wir beten für euch. Calvary Chapel Heidelberg, wir beten für euch. Wir als Gemeindeleitung beten für euch. Seit 1,5 Jahren beten wir jede Woche für die FEG Heidelberg. Ihr seid uns ganz wichtig. Wir sind auf unseren Knien für euch. Weil wir wissen, ihr geht durch eine ganz schwierige Zeit. Viel wissen wir nicht, aber das, was wir hören, wir beten für euch. Uns ist es wichtig, dass wir mit euch gemeinsam stehen, weil wir sind ein Leib. Und wenn ein Teil des Leibes leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wir nehmen diese Verantwortung wahr und wollen diese Verantwortung wahrnehmen. Wir beten für euch. Aber ich will euch ermutigen, Leute, betet ihr. Betet ihr. Seid ihr auf euren Knien für andere. Treten wir für andere Menschen in den Riss? Oder sind wir so beschäftigt mit uns selbst? Ist der Hosea 7, Vers 14, das ist ein ganz spannender Bibelvers, habe ich letztens in meiner Bibellese gelesen. Da sagt Gott, sie rufen mich nicht vom Herzen an, sie liegen einfach nur auf ihren Lagern und jammern. Bezeichnet das nicht so oft unser Gebetsleben? Wir jammern. Wir jammern. Zwar auf hohem Niveau, aber wir jammern. Oh Gott, das ist alles so schwierig und alles so schlimm. Und oh, Herr, du. Suchen wir den Herrn mit unserem Herzen? Glauben wir, dass er kann? Glauben wir, dass er sich sorgt? Glauben wir, dass sein Herz für uns schlägt? Glauben wir, dass er gute Gedanken über uns hat? Glauben wir, dass er einen Weg mit uns hat. Glauben wir das? Wisst ihr was? Unser Gebetsleben wird das zeigen, wie sehr wir das glauben. Natürlich, wir als Christen sagen alle, ja, wir glauben das, klar. Wir sind ja Christen, müssen das ja glauben. Aber unser Gebetsleben zeigt uns wirklich, wie sehr wir das glauben. Und ich hoffe, dass du herausgefordert worden bist. Ich hoffe, dass du hast hören können. Damit wir Beter werden, damit wir die sein werden, die in den Riss stehen, die der Herr findet, damit er nicht seinen Zorn ausschütten muss. Über unseren Nachbarn, über denjenigen, der, ja, wie Gott sagt, ja, seinen Wandel auf seinen Kopf kommen lasse. Beten wir für unser Land. Beten wir für unsere Stadt. Herr Jesus, danke so sehr, dass du für uns vor dem Vater eintrittst. Das ist das, was dein Wort uns sagt. Dass du beständig für uns bittest. Herr, wir sind so bequem geworden. Wir drehen so sehr um uns selbst. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns aufrüttelst, dass du uns aufwächst. Dass wir Beter werden. Männer und Frauen, die auf Knien sind. Dass unsere Kinder uns finden, während wir zu dir flehen, auf unseren Knien, damit sie sehen, was wirklich wichtig ist. Was wirklich wichtig ist fürs Leben. Herr, wecke du unseren Geist auf, damit wir wollen und damit wir suchen nach dir. Nicht lieber.